ARD.
Hallo, guten Tag auch. Es ist Donnerstag.
Na?
Tachchen.
Tag.
Tachchen. So, wir haben ein paar schöne Geschichten von euch, die ihr uns geschickt habt. Wie war der Tag, Liebling, @gmail.com. Wir kommen ja donnerstags immer zusammen. Ganz kurz am Anfang nochmal von unserer Redakteurin in Residence, mittlerweile Anke Rostek, die ja zu allen möglichen Veranstaltungen geht. Und sie war auch in Frankfurt im Schauspiel dort bei einer Lesung mit Habe Kerkeling.
Oh, sein neues Buch, gib mir etwas Zeit.
Und sie erzählte von einer kleinen schönen Aktion, von der Harpe dort auf der Bühne wohl berichtet hat. Und zwar, er ist ja die Stimme von Olaf, dem Schneemann, in Die Eiskönigin.
Ja.
So, und Harpe hat erzählt, wenn er auf Reisen am Flughafen ist, dann sieht er regelmäßig Kinder, die ganz gebannt mit Kopfhörern den Film Die Eiskönigin schauen. Ne? So, und natürlich nach Verabredung mit der jeweiligen Mutter zum Beispiel oder die dazugehört, macht er Folgendes gerne mal. Er stellt sich hinter das Kind, nimmt ihm die Kopfhörer ab und sagt, ich bin Olaf und ich liebe Umarmung. Also die freut sich natürlich immer. Und ich finde, das ist eine super schöne Aktion. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte.
Und vor allen Dingen macht er das.
Aber er macht es auch wirklich.
Und er und sein Mann sind dann immer so gerührt, die beobachten ja auch, wenn Kinder den Film sehen. Ich kann mir das nicht so vorstellen, aber offensichtlich kommt das häufiger vor. Und die sind dann beide so gerührt und Harpe sagt dann wirklich, dafür mache ich das, dass ich einfach, der liebt ja Menschen, dafür mache ich das, dass ich Menschen und vor allen Dingen Kindern eine große, große Freude mache. Und das kann der einfach auch sehr gut. Aber diesen Moment stelle ich mir auch so ein bisschen so vor, man könnte sich dann auch erschrecken, so ein kleines Kind, weißt du?
Also ja,
ich würde mich das als Dory, ich würde es mich nicht trauen. Ich bin Dory, einfach schwimmen, würde ich mich im Leben nicht trauen, weil ich denken würde, dann erschrickt das Kind. Aber der Harpe macht das und das ist wohl ganz toll.
Ja, das fand ich ganz lustig.
Schön.
So, Jens Trautmann. Freut sich immer, wenn wir über Herbert sprechen. Er ist großer Herbert Grönemeyer-Fan. Er ist ihm bis nach Chicago, New York, Boston und Montreal als längste Konzertanreisen hinterhergereist. Ich wusste nicht, dass Herbert Grönemeyer in Chicago, New York, Boston und Montreal aufgetreten ist.
Der hat ja meine englischsprachige Platte aufgenommen, der wollte es ja wissen.
Ja, aber dass er da aufgetreten ist mit, sogar krass.
Vielleicht auf jeden Fall Goethe-Institut-Tour.
Das kann sein, ne? Er hat auf jeden Fall über 80 Konzerte von Herbert schon miterleben dürfen.
So.
Und er musste etwas schmunzeln über deine Bemerkung, dass Herbert keine anzüglichen Texte veröffentlicht. Denn, sagt er, erinnert ganz kurz an die Platte Gemischte Gefühle aus dem Jahre 83. Das war im Jahr vor 46/30 Bochum. Und er sagt, ich will ja Herbert nicht bloßstellen, aber da gibt es den Song Mockeraugen, den
das
ich
stimmt.
meiner 14-Jährigen nicht vorspielen
du
würde.
Du hast recht, Mockeraugen.
Hier ein, zwei Textbeispiele. Und als ich Herbert vor einem Jahr auf der Waldbühne gesehen habe in Berlin und er einfach auch nicht von der Bühne gehen will und dann Band ist irgendwie schon bei der Massage, während Herbert dann noch alleine wieder auf die Bühne geht, der will ja auch nicht mehr aufhören und der liebt es ja einfach diesen Ruhm und diese Fans in sich aufzusaugen und er setzt sich dann natürlich ans Klavier und ich ging schon, wir dachten schon, es sei Schluss und ich war schon quasi diese ganze Schräge da hochgelaufen und stand schon ganz oben und dann kam er nochmal wieder raus und dann blieben wir natürlich da oben stehen auf der Treppe und dann sang er nochmal Mockeraugen und da sind ja Zeilen wirklich dabei, doch jetzt bin ich des Schlafens müde, ich hasse ihn, den nächsten Fick, zum letzten Mal fühle ich es kommen, fühl, wie es mir in die Hose geht, hab auch das Leben mir genommen, so weiß ich doch, dass er noch steht. Viele Grüße aus der Wiener Neustadt von
gesagt,
Jens.
Das habe ich verdrängt. Und das schockt mich jetzt ab.
Das singt er dann zur später Stunde, kurz bevor der Hausmeister den Strom abdreht.
Das schockt mich richtig.
Ich weiß.
Ich konnte mit dem Lied auch nichts anfangen, weil ich ja tief in mir drin wirklich wahnsinnig prüde bin, glaube ich. Und so sage, ach nee, Leute, das ist mir ein bisschen zu derb oder so. Das stimmt total. Ah.
Mockeraugen.
Dass Jens aufpasst.
Ja. Mockeraugen. So, weißt du was, wir wollen zwischendurch unseren Poet in Residence einmal anrufen.
Ah, wie schön.
Das ist Matthias Kröner, der ganz oft auch schon Gedichte geschrieben hat. Sehr zugängliche, sehr tolle Gedichte. Auch quasi Auftragsarbeiten für unsere Lieblinge.
Der es in die 13 Gedichte geschafft hat.
Auch das noch total, er hat ja ein neues Projekt, ein Online-Projekt, das läuft eine ganze Weile schon, von Friedrich Rückert, ein Dichter, der 200 Jahre alt ist und zigtausend tausende Gedichte geschrieben
hat. Den wir beide nicht kannten,
den kennen die meisten nicht. Es ist halt auch ein bisschen her schon. Und er bringt dann immer so einen Text, von dem man dann erstmal denkt, ja, okay. Und er ordnet den aber ein. Er erklärt ein bisschen etwas dazu, stellt vielleicht auch einen Bezug zu heute her. Und das lohnt sich total. Das ist eine ganz, ganz schöne Aktion. Und plötzlich liest man das Gedicht danach ganz anders. Und ein Beispiel können wir uns vielleicht heute mal anhören. Und wir holen uns den Meister natürlich.
Ja, bitte.
Holen wir uns mal hier direkt ran. Dann gucken wir mal. Ah ja, da hören wir ihn schon. So, der Poet in Residence.
Der meldet sich immer so interessant. Achtung.
Mal gucken. Ne?
Friedrich Rückert, Matthias Kröner am Apparat.
ja, was jetzt? Friedrich Rückert oder Matthias Kröner? Wir sind ja wohl total verwirrt.
Also wirklich. Hi Anke, hi Christian.
Hallo Matthias. Aber sag mal, du bist gerade, das ist jetzt dein alter Ego, ja? Du bist so im Rückert-Fieber.
Ja, ich meine, ich denke, du kennst es sicher vom Schauspiel. Also man recherchiert sich rein und man wird so ein bisschen im guten, vielleicht manchmal auch im schlechten Sinne, diese Figur.
Ja, interessant. Du bist so im Thema drin und ich hoffe, du verzeihst uns das. Weder Chrissy noch ich kannten den Dichter.
Ja, das ist voll okay. Also ich habe auch mit dem so ein bisschen gefremdelt. Das war jetzt nie mein Lieblingsschriftsteller des 19. Jahrhunderts. Aber wenn man sich dann eben rein recherchiert, wenn man dann sieht, dass der 20.000 bis 25.000 Gedichte geschrieben hat, das ist eine unfassbare Menge und es ist auch wirklich noch nicht ganz klar, diese Abweichung von 5.000, weil immer noch nicht alles ausgewertet ist. Ja, und dann da 33 gute zu finden, das ist dann schon möglich.
Ja, und es gibt auch ein paar witzige natürlich dabei, wie zum Beispiel, was die Chemie für Segen stiftet.
ja, eher brutal.
Ach so, okay. Durch sie werden Weine vergiftet, daran den Tod sich trinken Prasa. Durch sie sterben die Fische im Wasser unter der ätzenden Bleichanstalt. Und Rauch der Öfen und Schlöten entwallt, tötet den Vogel in der Luft und den Pflanzenwuchs in der Felsenschlucht. Ja, wir empfinden es immer mehr. Von Menschengeist bezwungener, Naturgeister heimlicher Rach ist schwer. So, das ist zum Beispiel ein so ein Ding, dass man mal sieht, was für ein Thema ist. Ich will aber jetzt mal eines ganz kurz vorlesen. Das hat einfach nur 3x4 Zeilen. Anke soll ganz kurz mal sagen, was sie daraus macht.
Okay.
Dann erklärt Matthias uns vielleicht ein bisschen und dann hören wir das Gedicht vielleicht auch nochmal ganz anders. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Ich war auch so ein bisschen skeptisch bei dem Gedicht und dachte nur, okay.
Also ehrlich ich gesagt, bin der klingelt, Welt. Klingelt
du kennst
da was?
Es? Nein, das kannst du nicht kennen.
Ich bin der Welt abhanden gekommen. Das klingt familiär. Okay, lies mal bitte.
Ich bin der Welt abhanden gekommen, mit der ich sonst viele Zeit verdorben. Sie hat so lange von mir nichts vernommen. Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben. Es ist mir auch gar nichts daran gelegen, ob sie mich für gestorben hält. Ich kann auch gar nichts sagen dagegen, denn wirklich bin ich gestorben, der Welt. Ich bin gestorben, dem Weltgewimmel und ruh in einem stillen Gebiet. Ich leb in mir und meinem Himmel, in meinem Lieben, in meinem Lied. So, das ist jetzt ein Liebesgedicht. Ich habe mir das gelesen. Ach, du findest es ganz schön?
Ja.
Und ich habe erst gedacht, ja, also ich fand's erstmal so ein bisschen lahm. Ja, und wenn Matthias aber das ein bisschen einordnet, dann gewinnt dieses Gedicht irgendwie so ein bisschen an Gestalt und an Bedeutung und wird dadurch interessanter. Matthias, du hast es ja auch ausgesucht als eines von 33. Warum?
Ja, also ich finde gerade diese...
Ach so, erstmal soll Anke ganz kurz, bitte kurz mal sagen.
Gerne,
was,
gerne.
Habe ich total vergessen. Anke, was machst du mit diesem Gedicht? Ich bin der Welt abhanden gekommen. Was ist die
ich
Story?
Ich finde das ganz toll, das Gedicht.
Cool.
Ich kann damit ganz viel anfangen. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Bedeutung, also dass man sich so wichtig nimmt und es gar nicht ist. Und ich finde, das klingt ein bisschen auf sympathische Weise beleidigt, das Gedicht. Und das ist jetzt wirklich, das ist ja so schön bei Gedichten, Matthias, da wirst du uns recht geben, es gibt so viele Gedichte auf der Welt und so viele Meinungen dazu. Und die Gedanken sind frei. Wir können dazu denken, was wir wollen, aber mich berührt das. Ich finde das sehr, mich macht es ein bisschen traurig. Da ist auch jemand wehmütig und findet den Tod viel trauriger, als es dazu gibt. Und jetzt kommst du.
Gerne, gerne. Also ich finde es auch, dass Gedichte eben diese Freiheit haben. Und wenn die Interpretation stimmig ist, ist eigentlich alles erlaubt. Denn sobald der Autor, die Autorin das Werk aus der Hand gibt, gehört es eigentlich denen, die sich's im guten Sinne aneignen, die es lesen. Aber wenn man jetzt eben ein bisschen in die Biografie von Friedrich Rückert schaut, dann merkt man ganz klar, dass das ein ja fast schon glückstaumelndes, glücksverliebtes Liebesgedicht eben ist. Der Rückert, der hatte am Anfang wenig Glück in der Liebe. Seine erste Freundin, die hieß Agnes Müller, die ist unerwartet mit 15 Jahren an einem Blutsturz gestorben. Dann hat eine Gastwirtstochter, hat ihn verschmäht. Mit einer anderen hatte ja, also da ist er immer essen gegangen und in die war er verliebt, aber hat auch Sonette auf die geschrieben, aber ja, es hat nicht funktioniert. Dann mit einer anderen hatte er in Anführungszeichen nur eine tiefe Freundschaft. Und nach einer langen Italienreise, damals hat die gebildete Schicht ja sogenannte Grand Tours unternommen, also Bildungsreisen vor allem nach Italien, da war er auch unglücklich verliebt und als er dann zurückkam nach Franken, ist er endlich erhört worden von Luise Witthaus-Fischer. Das ist die Stieftochter eines Archivars gewesen und der hat er dann mehr als 450 Liebesgedichte geschrieben. Und das ist eben eines davon. Und wenn ich kurz noch einhaken darf, weil ich kriege ja auch immer so schöne Post, unter anderem auch von den Lieblingen, die den Newsletter abonniert haben. Und eine, Sigrid Clemens heißt sie, hat das Gedicht eben auch ganz anders interpretiert. Und ich finde es sehr schön und ich lese mal aus dieser Mail vor. Als ich das erste Mal diese Zeilen gelesen habe, ist mir sofort das Thema Digital Detox eingefallen. Welt und Weltgewimmel könnten in dieser Interpretation die Welt der sozialen Medien darstellen. Viele Menschen nehmen sich öfters mal eine Auszeit davon, um sich, und jetzt eben Zitat aus dem Gedicht, in einem stillen Gebiet, also ohne Handy, zu erholen und im eigenen Himmel ohne Internet-Trolls zu sein. Und das fand ich halt sehr schön.
Ja, guck mal, wie lustig. Ich hätte niemals gedacht, dass das ein Liebesgedicht ist, Matthias. Ich hätte immer gedacht, das ist jemand, der sich mit dem Leben auseinandersetzt und mit dem Dahinscheiden. Ist das interessant.
Ja, aber es ist jemand, der sich verliebt hat und keine Zeit mehr hat für die sozialen Netzwerke.
Also, sozusagen.
Der einfach sagt, ich bin jetzt nur noch mit meiner Uschi zusammen und wir haben gar keine Zeit mehr für
Luise.
Instagram. Weißt du,
genau.
Meiner Luise.
Genau. Ja, und ich lese da auch heraus so eine Aussöhnung mit sich selbst. Also es geht nicht mehr um Statussymbole, es geht nicht mehr um Erfolg. Ah. Das hast du ja auch angedeutet, Anke. Es geht nicht um die eigene Bedeutung.
Ja.
Und interessant auch, Anne Clark hat dieses Gedicht vertont.
Ah.
Vorher hat es schon Gustav Mahler gemacht, einige Jahrzehnte vorher. Und überhaupt ist Rückert einer der meist vertonten deutschen Dichter.
Das wusste
also,
ich nicht.
Hammer, oder?
Es gibt 2000 Vertonungen von etwa 800 Komponisten.
Nein, das ist echt irre. Und der Herbert war wahrscheinlich noch nicht dabei. Ich finde,
leider eher noch nicht.
Aber der Herbert macht ja auch selber lieber Lyrik.
Aber ganz kurz, was meint ihr denn, wie dann Anne Clark das auf Englisch gesungen hat, ich bin der Welt abhanden gekommen. Das ist ja im Deutschen eine unglaublich schöne Formulierung.
Sie hat lost for the world. Oder lost
for the world.
Okay.
Ja.
Aber das abhanden gekommen sein, das finde ich so schön als Formulierung, oder?
Mhm.
Total.
Also wer sich wundert, Friedrich Rückert ist nicht mehr bei X. Der hat seinen Account aufgelöst und man denkt jetzt, er ist tot, weil er einfach nicht mehr da ist.
Genau.
Ich bin gestorben, dem Weltengewimmel. Und ruhe in einem stillen Gebiet, ja, mit Luise. Das ist das stille Gebiet mit Luise. Und vor allem der Himmel. Ich lebe in mir und meinem Himmel. Das ist dann Luise, er und Luise im Himmel. In meinem Leben, in meinem Lied.
Das ist wirklich schön. Schön, dass du das einordnest, Matthias. Das ist schön.
Ja, und dann habe ich das Gedicht ganz anders gelesen. Habe gedacht, ach ja, jetzt finde ich es auch ganz schön.
Ja.
Nur am Anfang mochte ich es nicht.
Okay.
Also.
Ja, mir ging's auch so ein bisschen um eine Entstaubung dieses Lyrikers Friedrich Rückert, weil ja, also von den 25.000 Gedichten, da ist logischerweise auch Missglücktes dabei und vor allem vieles, was wir heute nicht mehr lesen können.
Mhm.
Also so eine Formulierung wie abhanden gekommen ist eine sehr schöne, aber es gibt dann halt auch andere Formulierungen, die man einfach nicht mehr die so ein bisschen drüber sind, würde jetzt Christian bei manchen Liebesgedichten sagen. Und das verstehe ich auch, die dann auch zu arg abgelauscht sind bei Goethe, wo dann viel O und Herz und Schmerz vorkommt. Was damals noch ein bisschen innovativ war, man aber heute einfach schon viel, viel zu oft gehört hat.
Cool. So, haben wir einen kleinen Eindruck hier wieder bekommen von Friedrich Rückert und Matthias aktuellem Projekt. Den Newsletter, den ihr abonnieren könnt, und da kommt dann jeden Tag so ein Gedicht, findet ihr natürlich auch auf wiewardetagliebling.de. Da ist auch der Link zu Matthias und seiner Webseite fairgefischt.de. Herr Poetry in Residence, Herr Poet in Residence, dann Dankeschön für heute, für die kleine Erläuterung. Und ja, dann sagen wir bis die Tage. Grüße
nach Matthias.
Tschüss. Bis die Tage, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Ciao,
ciao.
Ciao, ciao.
Ja, wieder voll interessant, ne?
Ja, und dann denkt man so, guck mal, wir reden hier wie zivilisierte Menschen und wir sind nicht gelangweilt, wir sind interessiert und es ist kurz und knapp und aufschlussreich. Und dann denke ich an Deutschunterricht zurück und an Gedichtinterpretationen und wie wir uns da gequält haben. Ja. Und wie es auch heute noch in so mancher Schule ist. Es wird bestimmt LehrerInnen geben, die das super vermitteln und die das auch einfach gut einsortieren. Deswegen von uns immer die Empfehlung, 13 Gedichte, wo auch Gedichte in einen Kontext gestellt werden und man die daraufhin auch nochmal anders liest, anders begreift, anders einordnet, aber ohne Krampf, ohne Besserwisserei, ohne richtig und falsch. Und ich wünschte einfach, in der Schule würde das klappen, dass Gedichte da auf gutes Feedback stoßen. Die Lieblinge, die uns zuhören, die rufen jetzt natürlich laut, also bei uns klappt das prima oder wir haben da was initiiert oder wir lieben Gedichte. Aber ich glaube, ein Großteil der Menschen ist nicht traumatisiert, ist ein großes Wort, aber vielen Menschen ist die Freude an Lyrik genommen worden in der Schule, glaubst du nicht?
Absolut. Ich bin auch kein Fan von Totinterpretieren. Also ich mag das ja gar nicht.
Dafür findest du aber manchmal richtig quere Gedichte gut.
Mhm. Naja, klar. Es gibt einen Vierzeiler auch noch von Friedrich Rückert, den hat er auch drin im Newsletter. Der heißt einfach, warum soll ich aufstehen? Es sind nur vier Zeilen. Die Sonne wird schon aufgehen, ohne dass ich sie treibe, wird alles seinen Lauf gehen, auch wenn ich liegen bleibe. Und damit sind wir bei unserem Wort der Stunde aus den letzten Wochen. Weißt du, welches es ist? Aus dem Schottischen?
Hier. Schnüggebügge. Hörkeldörkel. Hörkeldörkel.
Ja.
Schnüggebügge.
Hörkeldörkel. Hörkeldörkel. Auch noch liegen
bleiben. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören von dir, ohne an den kleinen Hund zu denken. Ein Liebling hat uns auch ein Foto geschickt von dem Hund, der so in Hörkeldörkel-Position da ist. Und man denkt, genau so.
So unglaublich, dieses Foto. Ihr habt es auch irgendwo im Blog auf Wie war der Tag, Liebling, in den letzten Wochen. Und Susanne Blum hat uns geschrieben, als treue Hörerin musste sie sofort an uns und die Lieblinge denken, als es in der aktuellen Harper's Bazaar einen Artikel mit einem Schlafcoach gab, in dem es auch ganz speziell um das Thema Hörkeldörkling ging.
Lustig.
Sie hat den ganz kurz fotografiert und ich finde das auch ganz interessant. Da geht es darum, wie man gut einschläft, wie man gesund schläft. Mhm. Und ganz kurz will ich nur so ein paar Sachen zitieren, weil Schlafen ist ja immer ein großes Problem für viele. Und hier hilft vielleicht der ein oder andere Satz. Also zunächst mal wurde auch gefragt, gibt es wirklich diese verschiedenen Chronotypen Lerchen und Eulen?
Ja.
Menschen, die genetisch Frühaufsteher und genetisch Langschläfer sind.
Ja.
Gibt es das? Dann sagt er, es gibt Hinweise auf genetische Unterschiede in unseren Schlaf-Wach-Präferenzen, die zusammenhängen mit den Lichtrezeptoren und der Zirbeldrüse, ja, die ja unser Serotonin steuert. So, aber wo und mit welchen Gewohnheiten wir aufgewachsen sind, also in der Stadt oder auf dem Land, auf der Nordhalbkugel oder auf der Südhalbkugel, all das beeinflusst unseren Schlafrhythmus viel mehr als irgendwelche genetischen Sachen. Okay. So viel dazu. Dann auch interessant, welche Rollen spielen denn hormonelle Veränderungen bei Frauen? Und dann sagt er, besonders in der Menopause können Temperaturschwankungen oder auch Stimmungsveränderungen das Durchschlafen stören. Ich empfehle einen polyphasischen Ansatz.
Was?
Genau, der den Schlaf in Perioden aufteilt. Man könnte etwa zwischen 21.30 Uhr und 2 Uhr schlafen, dann für 90 Minuten wach sein und anschließend nochmal bis 6.30 Uhr schlafen. Das nimmt den Druck. Alleine diese Aussage, zwischendrin einfach mal 90 Minuten wach sein, das sei überhaupt kein Problem.
Aber dann soll ich mir den Wecker stellen, gerade wenn ich so richtig schön schlafe?
Nee, ich glaube ja, es geht für solche, die nicht durchschlafen können. Und das ist ja oft wohl in der Menopause so, dass man einfach sehr früh wach wird.
Okay.
Ne? Also, dass man um 2 Uhr plötzlich wieder wach ist.
Okay.
Also offensichtlich ist es so bei einigen Frauen.
Okay.
Und er sagt, kein Problem. Dann schläfst du bis 2. Dann machst du 90 Minuten einfach mal Wachphase und liest oder so. Und pennst danach aber nochmal. Man könnte nach diesen 90 Minuten offensichtlich wieder ganz gut einschlafen.
Aber ich habe es nicht verstanden.
Du musst nicht durchschlafen.
Man soll den Wecker stellen?
Nee, nicht Wecker stellen. Es geht um Frauen, die nicht durchschlafen können. Die nachts früh aufwachen.
Aber wie kommt er denn dann auf die 2 Uhr? Was ist denn, wenn ich um 2 Uhr schlafe?
Nein, er sagt, das ist für die normalen Schlafensgeher, ist das offensichtlich eine Zeit, wo eine gewisse Phase, Tiefschlafphase aufhört. Und dann werden viele richtig wach, weil sie es nicht in die nächste Schlafphase schaffen.
Oh.
In der Menopause. Und er sagt, kein Problem. Schlaft von 21:30 bis 2 Uhr.
Verstehe.
Das ist ja nicht so richtig viel.
Okay.
4,5 Stunden.
Ja. Nee.
Doch, 4,5 Stunden.
10? Doch, ja.
4,5 Stunden. Kein Problem, sagt er. Dann 90 Minuten wach bleiben. Und dann kommt eine Phase, da könnt ihr wieder pennen.
Ach, interessant.
So. Genau. Was raten Sie Menschen, um das zu Bett, die das zu Bett gehen aufschieben, um mehr vom Tag zu haben? Es gibt ja im Moment so einen Begriff, das Revenge Bedtime Procrastination.
Warte, Revenge?
Genau, das ist so ein Begriff.
Backtime?
Bedtime Procrastination.
Bedtime, also I'm sorry. Bedtime Procrastination.
Man will einfach mehr leben, man will mehr Mach sein, man will mehr machen. Und das nennt sich so Revenge Bedtime Procrastination. Und er sagt, es beruht wirklich auf einem Irrglauben, dass weniger Schlaf mehr Freizeit bedeutet. In echt macht es einfach nur unproduktiv. Denn ausgeruhte Menschen erleben den Tag intensiver.
Ja.
Er sagt, es ist totaler Schwachsinn,
das so
bewusst nach hinten zu schieben, um mehr in den Tag reinzupacken.
Ja.
Er sagt, das ist Bullshit. So, dann kommt also unser Punkt hier. Der Gegentrend zur Revenge Bedtime Procrastination ist eben das Hörkel-Dörkling, also Zeit im Bett zu verbringen, ohne zu schlafen. Er sagt dazu, das Bett sollte primär fürs Schlafen reserviert werden.
Ja, ja.
Unser Gehirn lernt schnell und wenn wir dort regelmäßig lesen oder fernsehen, dann kann es schwieriger werden einzuschlafen.
Okay.
Entspannen kann man doch auch in einem gemütlichen Sessel oder auf einer Yogamatte. Es soll nicht unbedingt das Bett sein. Das soll vor allem dem Schlafen vorbehalten sein.
Ja.
So, und jetzt die Frage, die viele vielleicht interessiert. Was kann man denn tun, wenn man trotz allem nicht einschlafen kann?
Okay.
Und sein Tipp ist die 15-Minuten-Regel. Wenn du nach einer Viertelstunde nicht eingeschlafen bist, aufstehen, ruhig bleiben, nicht alle Lichter anschalten, auch nicht anfangen zu frühstücken oder was auch immer. Ja, leise Musik hören ist gut, meditieren ist gut. Was viele ja immer noch nicht wissen, ist, dass unser Schlaf einem ganz natürlichen 90-Minuten-Zyklus folgt. Und wenn du um 23 Uhr nicht einschlafen kannst, dann wartest du bis zum nächsten Einschlaffenster. Das kommt nach 90 Minuten um 0.30 Uhr. Das ist viel besser, anstatt sich im Bett hin und her zu wälzen.
Ja.
Gerade für die nächsten 90 Minuten wieder was anderes machen. Und das Gleiche gilt eben auch, wenn man in der Nacht aufwacht. Und wir sollen alle daran denken, eine schlechte Nacht ist normal und ist kein Grund zur Sorge. Unser Körper ist erstaunlich anpassungsfähig.
Und das hat dir alles Susanne geschrieben?
Nein, das hat alles dieser Experte geschrieben in diesem Artikel.
Und den Artikel hat Susanne geschickt. Okay.
Genau, den hat sie uns geschickt. Genau.
Das bedeutet also, man soll nicht denken, jetzt ich kann nicht schlafen mitten in der Nacht, aber wenn ich jetzt aufstehe, dann bin ich so wach, dann kann ich nicht wieder einschlafen. Das ist ein Quatschgedanke.
Ja, weil es bringt nichts, liegen zu bleiben und mit dem Schlaf zu kämpfen.
Warten,
dann
das,
lieber etwas machen.
Okay.
Keine Lichter an, ganz ruhig bleiben. Weißt du, ein bisschen Musik hören, ein bisschen meditieren, keine Lichter an. Weißt du, jetzt vielleicht auch nicht fett essen, aber einfach wach bleiben und es nutzen für was Schönes. Denn dann kommt der nächste Zyklus und der wird dann klappen. Und es nimmt so ein bisschen Druck, wenn man das weiß.
Mhm.
Und auch dann kann man ausgeschlafen morgens aufwachen, auch wenn man diese 90 Minuten vielleicht wach geblieben ist. Etwas länger am Abend oder eben in der Mitte in der Nacht, wenn man in der Nacht aufgewacht ist.
Und dann nochmal schön die 4-8-7 probieren.
Okay, die 4-8-7, das ist Atmen. Ja, okay. Stimmt, habe ich auch mal
probiert. 4 Sekunden einatmen, 8 Sekunden halten, 7 Sekunden aus. Oder?
Ja.
Ich verwechsel immer die 7 und die 8.
Ja, du hast völlig recht. Es gibt diese Atmung, wenn man das ein paar Minuten macht, schläft man automatisch ein.
Ja.
Und ich habe das mal gemacht. Wir haben ja, glaube ich, vor langer Zeit darüber mal gesprochen. Und es hat auch ganz gut geklappt. Mhm. Das ist so ein gewisses Atemsystem.
Ist ja auch ein bisschen
und irgendwann ist man
Meditation.
Weg. Man liegt auf dem Rücken dabei.
Ja.
Und atmet so.
Das und man konzentriert auch sich so auf die Atmung und das ist, das macht auch einfach Spaß. Es ist auch so, also ich habe das zuletzt auch wieder machen müssen, weil ich so eine Mischung hatte aus nachts Zug fahren, aber auch nachts arbeiten, Nachtdreh und da war mein Rhythmus völlig im Eimer. Mhm. Und da hilft das total.
Ja gut, aber du kannst ja auch trotzdem alles überpennen. Innerhalb von 2 Sekunden bist du eingepennt.
Hatten wir darüber gesprochen, dass ich mich in der Bahn so einchecken wollte, damit man mich nicht weckt, wenn ich schlafe.
Hast du
probiert? Das ging nicht bei mir.
Weil du kein Ticket gebucht hast für eine bestimmte Fahrt.
Aber ich buche ja, ich hole mir ja eine Reservierung oft. Ich habe ja als Bahncard 100 Besitzerin.
Aber das heißt ja nicht, dass du ein Ticket hast. Das ist das Problem.
Ja, das ist echt blöd.
Also du, das ist auch, wenn du dich in deinen Account einloggst, um irgendwelche Verspätungen einfach anzumerken oder damit du dann eine Erstattung wieder bekommst. Ja? Du bist in deinem Account, da ist deine Bahncard-Nummer reserviert und trotzdem musst du jedes Mal, obwohl das aus deinem Account heraus passiert, musst du jedes Mal deine Nummer wieder eingeben von der Bahncard. Du musst jedes Mal wieder rauskramen.
Ich nicht. Naja, ich muss mich nur anmelden und dann kriege ich auf mein Handy so einen Code und dann bin ich drin.
Nee, ich meine, um die Erstattung zu beantragen.
Ach, das?
Ja.
Ah.
Ja, obwohl es aus deinem Account passiert und die wissen, wer da ist. Die wissen, was diese Nummer ist. Und trotzdem musst du, sie wollen es halt etwas schwieriger machen und etwas mühsamer machen. Und es funktioniert auch, weil es echt ein bisschen anstrengend ist, alles wieder komplett auszufüllen.
Okay.
So, dann sind wir nochmal bei Nicola. Ihr habt euch ja neulich gefragt, wer denn heute noch Pfennige oder Cents für Brautschuhe sammeln würde.
Das gefragt.
Und ich kann nur hoffen, dass ihr zahlreiche Mails mit einem Ich erhalten habt. Ja, haben wir jetzt nicht, aber der ein oder andere hat geschrieben oder die ein oder andere vielmehr.
Mhm.
Ich würde gerne sagen, dass dieses Sammeln schon seit Generationen in unserer Familie Tradition hätte, aber meine Mutter ist in Österreich auf dem Land groß geworden und in ihrer Familie kannte man diese Tradition nicht. Die Aussteuer, auch ein krasses Wort, oder?
Ja,
bestand dort meist aus Genähtem und Gesticktem. Meiner Mutter macht in Handarbeit bis heute niemand etwas vor. In der Familie meines Vaters bin ich nach 3 Söhnen, die meine Großmutter bekam, das erste und auch lange einzige Fräulein der Familie.
Oh.
Auch hier wurde diese Tradition nicht wirklich gepflegt. Und die männlichen Vertreter mussten ihre Sparsamkeit durch das Pfennigesammeln schließlich nicht unter Beweis stellen. Umso verwunderlicher eigentlich, dass mein Vater, eher ein sachlicher Kaufmann und gar kein Romantiker, dann damit begonnen hat. Mein Sammelgefäß war eine Magnumflasche Sekt, selbstverständlich geleert, aus dem Hause Geldermann. Ich konnte mich als Kind sehr über diese Verknüpfung amüsieren.
Geldermann.
Ein Sekt aus dem Hause Geldermann. Und da haben sie dann diese ganzen Pfennige gesammelt. Unwahrscheinlich, dass ihm schon Ende der 70er Jahre bewusst war, dass Brautschuhe ein Vermögen kosten könnten, eher anzunehmen, dass er seine Hosentaschen entlasten wollte. Denn er sammelte auch 2 Pfennigstücke in der Flasche, der Vater.
Mhm.
In den Jahrzehnten kam es dann doch ein paar Mal vor, dass die Flasche ausgeleert und die Pfennige gezählt und gerollt werden mussten. Und tatsächlich, als ich 2005 heiratete, zahlte ich einen Teil der Schuhe mit den Pfennigen, die ich natürlich in Cents umtauschen musste. Das Schuhgeschäft kannte diese Tradition und versicherte mir, dass es nicht unüblich sei. Seitdem wandern die 1-Cent-Stücke in leider ein neues Gefäß, denn 2004 bekam ich durch die Geburt meiner Tochter Unterstützung in Sachen Fräulein. Eine Hochzeit ist noch nicht in Sicht, aber ich bin mir sicher, dass sie im Falle eines Falles einen Teil ihrer Schuhe in 1-Cent-Stücken bezahlen wird. Und es ist eine wundervolle Erinnerung an meinen mittlerweile verstorbenen Vater.
Hm.
Guck mal, da hat's Tradition. Ey, das Geschäft, ich weiß, sie sind rechtlich dazu verpflichtet. Aber dass ein Geschäft diese ganzen 1-Cent-Stücke annimmt.
Denn in der Bank oder Sparkasse wirst du blöd angeguckt. Ich habe vor Jahren das mal gemacht, weil irgendein Sparschwein geschlachtet wurde. Und dann kriegst du so eine Sortierplatte und da werden dann die 1-Cent, 2-Cent, 5-Cent-Stücke und so weiter sortiert. Aber gern gesehen wird das nicht. Und dann gibt es ja in manchen Supermärkten diese Maschine, da schmeißt du dein Kleinstgeld rein und bekommst es in großen Scheinen zurück. Aber die behalten dann so eine Art Provision von 10% oder so und machen damit,
okay,
der Automat
okay, okay.
macht damit ganz. Hast du die noch nie gesehen?
Ich kenne diese Maschinen aber und ich musste auch schon teilweise das reinmachen, wenn wir von irgendeiner Theatervorstellung oder sowas Geld dann zur Bank gebracht haben. Und dann war das bei uns auch so. Aber dass die was einbehalten haben. Aber es waren eben auch keine Centstücke. Das ist natürlich nur wieder ein ganz anderer Aufwand.
Ja, nee, das ist aber, das habe ich jetzt in den letzten Jahren häufiger gesehen in Supermärkten, wo dann steht, na, wohin mit dem vielen Kleingeld? Bock auf große Scheine? Was natürlich auch ein bisschen Beschiss ist, ne, wenn dann diese Provision einbehalten wird.
Aber toll, dass die das annehmen. Ey, ich muss kurz daran denken, dass wir damals unseren Deutschlehrer, das war so einer, der hatte so gar keine Autorität. Okay. Wir haben dem immer Streiche gespielt und wir haben den nicht für voll genommen. Mhm. Und wir haben damals, ich weiß nicht mehr welches das war, aber für die ganze Klasse Reklamhefte bestellt. Mhm. Und die kosteten damals 1,60 Mark. Oh. Und jeder in der Klasse, 30 Leute, haben diese 1,60 Mark, die es dann mitzubringen galt, am nächsten Tag, in Pfennigen mitgebracht.
Ihr seid böse, böse Menschen gewesen.
30 SchülerInnen haben diese 1,60 Mark in Pfennigen mitgebracht.
Dann kommst du doch in die Hölle, Gott sei Dank, dann gehen wir zusammen in die Hölle.
Ich weiß, es war, ja, es tut mir auch leid. Wir haben auch einfach mal den Klassenschrank vor die Tür gestellt. Und dann guckt er da wie so ein Maulwurf, guckt er so über den Schrank, weil er natürlich nicht in den Klassenraum reinkam.
Chrissy!
Ich weiß, es ist so. Ja, aber wir waren sehr fies zu dem.
Ja.
Das tut einem auch im Nachhinein leid. Aber es ist auch schon ein bisschen originell, die Geschichte mit denen. Alle
kann
sind ich
überhaupt nicht originell
finden. Geld ist Geld. Geld ist Geld, hör mal.
Nee, kann ich nicht originell finden. Ich bin total empört.
Ich glaube, er hat es auch nicht angenommen, meine ich. Und dann mussten wir dann das doch anders mitbringen. Aber als Aktion, ja. Ja, böse, klar, bedeutet Hölle, was soll's.
Ja.
Ja. Aber bin ich in guter Gesellschaft.
Ich komme ja
nicht
mit.
Alleine.
Ja, ja.
Also gibt ja noch andere. Ja. Du, Martina hat uns übrigens ein Bild von einer Flasche geschickt. Auch sehr witzig. Das ist irgendein Getränk. Oh, ich weiß nicht mehr, was es ist. Es ist ein Getränk, auf jeden Fall alkoholfrei. Mhm. Ist aber so eine Art, sieht aus wie Wein oder Sekt und heißt, wie war dein Tag, Liebling?
Das glaube ich nicht.
Mhm. Bild stelle ich auch in den Blog.
Das glaube ich nicht.
Ja, wie mein Tagliebling. Und es ist Österreich oder Schweiz.
Und steht da auf dem Label drauf, established 1892, oder können wir die verklagen, weil sie es geklaut haben?
Nee, die Sache ist ja die, wir heißen ja offiziell, wie war der Tagliebling?
Ja.
Und bei dir haben es genannt, wie war dein Tagliebling?
Weil ich immer, wie war dein Tagliebling sage.
Ja.
Das verstehe ich auch nicht, dass du dich da irgendwann mal für den Artikel entschieden hast.
Ja, und zwar, ich sage dir warum.
Ja, bitte.
Also. Wir machen das ja seit 18 Jahren mittlerweile. Ja. Und es ging aber nicht immer nur darum, was wir erlebt haben persönlich. Es ging ja auch oft ganz viel darum, was wir gelesen haben oder gehört haben oder so. Und da war der Tag etwas freundlicher, weil es ging ja um das Geschichtchen des Tages. Wir haben angefangen mit dem Geschichtchen des Tages. Was war heute das Geschichtchen, dein Geschichtchen des Tages? Und da war der Tag, war etwas neutraler und umfasst vielmehr auch so Dinge, die man eben gelesen hat, die nichts mit einem persönlich zu tun haben. Deswegen ursprünglich, wie war der Tag, Liebling? Macht das Sinn?
Das ergibt Sinn, du erklärst es ja, aber es überzeugt mich nicht.
Okay.
Ja, ich finde es nach wie vor holprig und ich finde, es sieht doof aus, der Artikel da drin.
Ja, ist aber jetzt zu spät.
Ja, ich respektiere das ja auch. Wenn du das so toll findest, ich möchte ja, dass du glücklich bist.
Es geht ja gar nicht um toll. Aber
ich protestiere ja schon lange nicht mehr.
Aber es ist jetzt zu spät.
Gut. Ja.
Gut, dann soll das für heute gewesen sein.
Ja, ja, ja.
Oder willst du was mit Tieren noch haben?
Gib mir noch einen Tiernamen.
Also kommt eine kleine Sache zum Schluss mit Tieren.
Ja, bitte.
Und zwar... Ah ja, okay, das ist vielleicht noch ganz süß. Das ist vielleicht noch eine ganz schöne Geschichte. So, unsere Kräuterhexe in Residence.
Ja.
Magdalena Miesenberger, die übrigens nicht in Wien wohnt. Wir haben sie öfter mal nach Wien verlegt. Ja. Ja. Nein, sie kommt aus Linz.
Aber das haben wir schon mal
erklärt. Genau, aus Leonding bei Linz. Ja. Aber immer wieder rutscht mir in Wien raus.
Ja.
So, und sie grüßt uns aus dem tiefen Moor, denn sie ist gerade auf Reha in Bad Wimsbach, im Almtal in Oberösterreich.
Ja.
Sie ist zum ersten Mal seit fast 2 bis 3 Wochen ohne Kind und Kegel.
Oh.
Eigentlich war sie kurz davor, die Reha abzusagen, weil man hat ja immer das Gefühl, ohne einen geht es nicht. Aber zu Hause wurden alle im Wäschewaschen und Haushaltsmanagement geschult. Kochen können sie ja. Und wenn es nicht immer sauber ist, ich sehe es ja nicht. Ist also auch egal. Und wie nennt man das heutzutage? Self-Care. Selbstfürsorge. Und nur wenn es einem selbst gut geht und man auf sich selbst schaut, dann kann man auch für andere gut da sein. So, ja. Das war eine sehr tolle Erkenntnis, dieses Loslassen einfach mal. Richtig cool. So, jetzt aber zum Moor. Sie sagt, eines der schönsten Fleckchen Erde, die sie jemals gesehen hat. Ein paar Schritte weit weg vom Reha-Zentrum und zack, bist du im Moorwald. Auch da können wir vielleicht noch mal ein paar Bilder anhängen aus dem Moor. Findet ihr im Blog auf vivadetagliebling.de. So, das ist ein Naturschutzgebiet und auf dem Schild ist der Umriss eines Vogels. Und dieser Vogel, der da umrissen ist, das ist der Zaunkönig. Und der ist nur so 8 bis 12 Zentimeter groß.
Der singt ganz schön.
Aber ja, richtig. Aber warum ist er jetzt der König? Warum ist dieser kleine Pupsvogel ein König? Und dazu gibt es eine Geschichte. Mhm. Die sie uns geschrieben hat. Die Vogelwelt kann ja alles von oben beobachten. Und so kam es, dass die Vögel beschlossen, sie brauchen, so wie die Menschen, auch einen König, der die Vogelwelt anführen sollte. Doch nach welchen Kriterien sollte das geschehen? Der Adler war ja für Flügelspannweite, der Buchfink war für den Gesang, die Schwalbe für Flugweite. Und so diskutierten sie also hin und her, bis sie sich auf die Flughöhe entscheiden konnten. Mhm. So. Und das hörte auch der Zaunvogel, der im Bachbett in einer kleinen Mulde wohnte und sagte nur ganz aufgeregt, ich möchte auch mitfliegen. Ha, haben sie ihn verhöhnt, die anderen. Du Winzling willst König werden? Ha, sagte der Falke. Alle Vögel dürfen teilnehmen, beschloss der alte Waldkauz. Ja? Nun dann, also die Flügel wurden vorbereitet und es ging los. Natürlich wusste der Zaunvogel, dass er bei weitem nicht so hoch fliegen konnte, aber man muss halt schlau sein. Und deshalb ist also dieser winzige Vogel ganz vorsichtig in das Gefieder des Adlers geschlüpft und hat sich an einer Feder festgehalten, als die Vögel dann alle aufstiegen hoch in die Luft. Ja, Amsel, Meise, Uhu, Elster, Specht, Geier, Adler, alle flatterten höher und höher. Und der Adler stieg natürlich mit jedem Flügelschlag immer weiter in die Lüfte. Und der Zaunvogel hat sich ganz, ganz fest gehalten. Damals war er noch der Zaunvogel. Als der Adler dann hinunterblickte und sah, dass er alle bereits abgehängt hatte, grinste er stolz und ging langsam in den Sinkflug über. Und genau in diesem Augenblick hat der Zaunvogel losgelassen und ist noch ein paar Flügelschläge höher als der Adler geflattert und rief laut aus, ich bin am höchsten geflogen, ich werde König. Der Adler konnte natürlich seinen Augen nicht trauen. Ja, wie hatte denn dieser kleine Winzling das nur geschafft, hat er sich gedacht. Und so haben die Vögel den Zaunvogel zum Zaunkönig ernannt. Und seitdem singt er eben so wahnsinnig schön und sorgt auch für Recht und Ordnung in der Vogelwelt. Das ist die Geschichte dazu. Ich wünsche euch wunderbar verzaubernde Herbsttage. Eure Magdalena. So, das ist meine Geschichte. Schön. Die Kräuterhexe aus dem Moor. Das ist ganz schön, ne?
Ja.
Das ist ganz schön. So, der eine oder andere, die eine oder andere wird das jetzt vielleicht auch diese Geschichte einfach zum Einschlafen erzählen.
Ja.
Heute Abend den Kindern.
Oder als Tattoo einfach auf den Rücken, kann man schön dann lesen.
Ich finde, dass diese Geschichte sich so leicht merken lässt. Weißt du? Das ist einfach, die muss man jetzt noch nachlesen irgendwann.
Ja.
Die lässt sich einfach richtig gut merken und die könnte heute Abend dann gleich loswerden. Ihr lieben Leute, Montag ist es wieder soweit. Dann kommen wir alle wieder zusammen mit unseren kleinen Geschichtchen.
Bis dann, Friedrich.
Bis dann, Luise.